Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußball-Podcast für Ärzte. Und hier sind eure Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ärzteballs, dem Fußball-Podcast der Ärztezeitung. Wir nehmen diese Folge am 24. August auf. An meiner Seite zum Glück wie immer Dr. Matthias Jöllenbeck, Arzt in Weiterbildung an der Uniklinik Freiburg und seit fast 3 Jahren als Schiedsrichter in der ersten Bundesliga im Einsatz. Hallo Matthias, ich hoffe, du hast die Sommerpause gut überstanden.
Hallo Markus, ich habe die Sommerpause sehr gut überstanden. Fußball mal Fußball sein lassen, abgeschaltet, Urlaub gemacht und bin wieder voll in die neue Saison gestartet, ja.
Du bist ja dann auch gleich in die Vollen gegangen. Du hast Ende Juli das Eröffnungsspiel der zweiten Liga gepfiffen, das spektakuläre 5:3, das heißt HSV gegen Schalke 04. Das war, nehme ich an, für dich auch ein besonderes Erlebnis, obwohl es in Anführungszeichen nur die zweite Liga war.
Ja, also diese Anführungszeichen kannst du eigentlich sofort streichen, weil es war ein Fußballspektakel, wie du schon sagtest. Also da spielen 2 Traditionsmannschaften, HSV gegen Schalke. Es war ein Spiel, was alles eigentlich mitgebracht hat, was so das Fußballherz begehrt. Rauf und runter, Tore, spannende Spielverläufe, wichtige Szenen auch für den Schiedsrichter. Also es lief wirklich auch für alle Beteiligten richtig, richtig gut. Es hatten alle Freude mit dem Spiel, auch ich. Und war ein toller Auftakt für alle in das neue Fußballjahr.
Ich habe das Spiel gesehen und kann das nur bestätigen. Also das war wirklich ein Auftakt, der Lust auf mehr gemacht hat. Wir sind heute nicht nur zu zweit. Du hast deine Kontakte spielen lassen und hast uns einen prominenten Gast mitgebracht. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Jochen Drees, Allgemeinmediziner aus Mainz. Er war von 2003 bis 2017 Bundesliga-Schiedsrichter mit 234 Einsätzen in der ersten und zweiten Liga. Und ist seit August 2018 fachlicher Leiter des Video Assist Centers beim DFB. Jochen, ganz herzlich willkommen bei uns im Ärzteball.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
Meine erste Frage wäre, Jochen, darf man dich noch Allgemeinmediziner nennen oder können wir das streichen?
Ja, das verliere ich ja nicht. Diese Bezeichnung habe ich ja irgendwann mal redlich erworben über viele Stunden Weiterbildung und letztendlich auch eine Facharztprüfung, die ich abgelegt habe. Also insofern, da bin ich auch stolz drauf, dass ich das mal irgendwann erreicht habe und das auch weiterführen darf.
Ich bin ganz überrascht gewesen über die Anzahl der Bundesligaspiele. 234, diese extrem stolze Nummer. Hätte ich gar nicht zugetraut, muss ich sagen.
Siehst du mal, wie du da auf die Dinge schaust irgendwie. Also nee, das stimmt schon. Also 234 sind ja, wie Markus eben sagte, Bundesliga- und Zweitligaspiele. Ich glaube, in der Bundesliga sind es 141 oder 142.
Waren deutlich mehr Bundesliga als erste Liga, als zweite Spielliga-Spiele.
Ja, das ist eigentlich ja auch ungewöhnlich, weil normalerweise haben die Schiedsrichter ja eine gewisse Historie in der zweiten Liga, in der sie sich qualifizieren müssen, um dann in die Bundesliga aufzusteigen. Aber ja, wenn man es dann schafft, die Zahl der Bundesligaspiele über die der Zweitligaspiele zu stellen, dann spricht das ja auch dafür, dass man nicht ganz so viel Grütze gefiffen haben kann in der Bundesliga, um dann eventuell vorher rausgenommen worden zu sein. Also insofern, ja, das ist schon ganz beachtlich. Bin ich auch ganz stolz darauf, das stimmt.
Jochen, zum Warmmachen, eine Anekdote aus den 234 Spielen.
Ja, da gibt's ja ganz viele Sachen, kleine Sachen, die vielleicht gar nicht nach außen aufgefallen sind, aber auch natürlich die größeren Sachen, die einem so spontan natürlich als erstes ins Gedächtnis kommen. Das Regenspiel in Nürnberg beispielsweise, weil der erste Schiedsrichter in der Bundesliga dann ein Spiel wegen Regens abgebrochen hat. Die ganze Geschichte um dieses ganze Spiel war so skurril und alles so seltsam im Endeffekt, dass das sehr präsent noch ist. Was da alles gelaufen ist und wie das gelaufen ist. Also ich kann mich noch erinnern, wir sind bei strahlendem Sonnenschein vormittags in Nürnberg spazieren gewesen. Wir waren nachmittags noch essen neben dem Hotel bei einem kleinen Italiener. Bestes Wetter, schon gescherzt, ob wir die Sonnencreme mitgenommen haben, dass wir uns abends keinen Sonnenbrand holen. Und dann sind wir zum Stadion, zum Spiel abgeholt worden und sind vom Schiedsrichterbetreuer damals rübergefahren worden. Jetzt muss man sagen, von Nürnberg, vom Hotel, in dem wir untergebracht sind, zum Stadion, das sind wahrscheinlich 5 Minuten Fahrweg. Wir gingen aus dem Hotel raus und es wurde bewölkt. Und wir waren schon so ein bisschen traurig, weil, wie gesagt, Stimmung war super, tagsüber Wetterklasse und alle sich auf so ein schönes Abendspiel gefreut. Und naja, bewölkt ist noch nicht so schlimm. Wir sind zum Warmen im Stadion angekommen, alles noch okay. Wir sind zum Warmmachen rausgelaufen, die Bewölkung hielt an, aber noch keine Spur von Regen. Dann haben wir uns umgezogen, haben wir den Mannschaften Aufstellung genommen in dem Spielertunnel. Und mit Verlassen dieses Spielertunnels hat es, als wenn jemand oben über uns Schleusen tatsächlich aufgedreht hätte, also dann die Schleusen aufgemacht hätte, hat es angefangen zu schütten, wie ich es also selten erlebt habe in dem Spiel. Und zwar kontinuierlich in einer Stärke. Wir kennen ja so Schauer, die mal rüberziehen, so 10 Minuten heftiger Regen, dann ist wieder gut. Es hat tatsächlich, ich glaube, im Nachgang 1,5 Stunden in einer Kontinuität und einer Heftigkeit geregnet, dass ich das auch selten so privat erlebt habe. Und das ist schon ein sehr, sehr besonderes Ereignis, an das ich mich dann immer wieder erinnere. Auch wenn ich natürlich nie das Ziel hatte, mal in die Annalen einzugehen, als der Schiedsrichter, der ein Spiel wegen Regens abbricht.
In welcher Minute hast du das Ganze beendet?
Wir haben versucht, wir haben die Halbzeit noch gestreckt, weiß ich noch. Wir haben in der Halbzeit, war bei uns in der Schiedsrichterkabine ein Durcheinander, da war die Polizei da, da war der Wetterdienst da, oder beziehungsweise Leute, die mit dem Wetterdienst telefoniert haben, es war der Beobachter in der Kabine drin, es waren Verantwortliche von beiden Mannschaften drin. Also normalerweise ist die Halbzeit ja so nochmal ein Ruhepol für uns Schiedsrichter, wo wir uns nochmal ein bisschen zurückziehen können, nochmal die erste Halbzeit analysieren können im Team, uns vorbereiten können für die zweite Halbzeit. Das war da überhaupt nicht mehr möglich. Da war ein Durcheinander, die dauernd ging die Tür auf und Polizei, ja, sie können das Spiel, wir müssen das weiterführen, weil es gibt uns Sicherheitsprobleme mit den Fans, die dann das Stadion verlassen. Wir müssen aber das Spiel irgendwie weiter fortführen. Die Gäste waren damals Wolfsburg, haben gesagt, ja, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt wollen wir das Spiel natürlich auch machen. Polizei, dann wie gesagt, dann haben wir im Wetteramt telefoniert, die haben gesagt, ja, absehbar, nächsten 2 Stunden hört es nicht auf zu regnen. Dann sind wir 3-mal, glaube ich, auf den Platz aus, haben den Ball da hin und her geworfen. Interessant war, ich habe dann Spieler genommen damals und gesagt, ja, schießt doch mal den Ball. Zu dem Zeitpunkt stand es 1-0. Die Mannschaft, die in Führung gelegen hat, also die Spieler der Mannschaft, die in Führung gelegen haben, die haben den Ball immer von unten nach oben geschossen. Also der flog dann durch die Luft und haben gesagt, ja super, geht doch, kann man doch spielen. Die Mannschaft, die zurückgelegen hat, die Spieler, haben den Ball sozusagen so möglichst flach geschossen, sodass der im Regen in den Pfützen hängen blieb. Und die gesagt haben, ja guck mal, hier kann man kein Spiel machen. Also es war schon interessant damals, was da so alles passiert ist. Dann natürlich mediales Interesse währenddessen, aber auch nachher dann. Also ich glaube, wir sind dann, keine Ahnung, ich glaube 3 Stunden nach dem regulären Spielende dann nach Hause, aus dem Stadion erstmal rausgefahren. Da hat es, glaube ich, immer noch geregnet, dann nicht mehr so heftig, aber bis das alles abgearbeitet war, die Gespräche mit den Verantwortlichen, die mediale Aufklärung und so weiter und so fort. Also das ist schon ein sehr besonderes Erlebnis gewesen in der Karriere.
Matthias, du hast auch eine Anekdote über Jochen im Köcher.
Ja, da trifft das Thema Unterbruch eigentlich ganz gut. Und zwar hat Jochen in seiner Funktion als Videoschiedsrichter damals den historisch ersten Eingriff bei einem Bundesligaspiel durchgeführt. Damals noch in Präsenz direkt vor dem Monitor. Und zwar das Eröffnungsspiel Bayern München gegen Leverkusen. Und es gibt einen Flankenlauf in Bayern über die linke Seite und am Bildrand wird Lewandowski umgerissen. Das war fürs Schiri-Team nur so aus dem Augenwinkel sichtbar. Und Jochen hat dann relativ schnell als Videoschiri interveniert und Tobi das geschildert, und Tobias Stieler war der Schiedsrichter, und sagt Tobias mit dem herrlichen Mainzer Dialekt, dass er das Spiel unterbrechen muss und hier aufgrund dieser Aktion Elfmeter geben muss. Das heißt, eine historische Aktion von Jochen als Videoschiedsrichter, und ich habe die Datei nochmal dabei, deswegen spiele ich die mal kurz ab.
Yes. Das ist ein Strafstoß für Bayern München und Verwarnung Nummer 20, blau. Strafstoß Bayern München, Verwarnung 20, blau.
Und so kam es eben, dass Jochen Drees als erster Videoschiedsrichter in der Bundesliga einen Eingriff im Spiel durchführte. Und deswegen freut es mich auch ganz besonders, dass Jochen hier heute dabei ist, in der Funktion eben als, wie heißt das schön, als du bist, glaube ich, das überlegen, fachlicher Leiter Video Assist Center. Ist es richtig, Jochen? Auch wenn ich schon 17 Mal gelesen habe. Chef der Videoschiris, kann man doch sagen. Genau, und das ist eine Sache, die mir einfach bei dir und deiner Person immer noch hängen geblieben ist. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du uns hier in dem Podcast reden und einfach stehst.
Ja, ich kann selbst mit dem Titel noch nicht so viel anfangen. Also wenn ich gefragt werde, muss ich immer selbst überlegen, was bin ich eigentlich? Dann bin ich Leiter Technologie und Innovation oder verantwortlich fürs Projekt Thema Video Assist. Früher war ich mal Projektleiter. Das ist ja dann irgendwann aus dem Projektstatus überführt worden in einen festen Bestandteil. Also das hat sich dann auch gewandelt in der Zeit. Also insofern ist gar nicht schlimm, wenn man diesen Titel nicht so genau kennt. Aber ich habe eben so spontan gedacht, vielleicht war das damals schon so ein Wink mit dem Zaunfall, wo man mein späterer beruflicher Weg hingeht, weil damals war ich ja noch sozusagen in Doppelfunktion als aktiver Videoassistent und als Allgemeinmediziner tätig. Und ja, jetzt mittlerweile nach ein paar Jahren sitze ich dann hier und habe nur noch den Fußball um die Ohren und die Videoassistenten. Also vielleicht war das damals so ein bisschen so ein unbewusster Fingerzeig.
Ich glaube, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, über deine Doppelfunktion.
Jochen, es drängt sich natürlich die Frage auf, hätte denn der Schiedsrichter Jochen Drees damals gerne den Videobeweis gehabt?
Also es gibt einige Spiele, wo ich im Nachgang sage, da wäre ich echt froh gewesen, den Videoassistenten im Hintergrund zu haben, weil ein Mehrwert des Videoassistenten für den Schiedsrichter ist, dass ich in allermeisten Fällen und Entscheidungen, die ich am Feld treffe, in relevanten Entscheidungen, unmittelbare Rückmeldung bekomme. Ist das richtig oder ist das falsch? Und in den Zeiten, in denen ich selbst gepfiffen habe und ohne Videoassistent, ja, muss man im Prinzip tatsächlich ehrlicherweise warten, bis man am Ende vom Spiel oder bestenfalls in der Halbzeit wieder in die Kabine kam und dann über sein Handy oder irgendwelche anderen Informationen eine kurze Rückmeldung bekommen hat, war das jetzt richtig, den Strafschluss, den du gegeben hast, oder war der falsch? Und das ist halt heute natürlich für die Spielleitung auf dem Feld ein erheblicher Vorteil, wenn ich weiß, ja, die gelbe Karte ist jetzt richtig, die ich gegeben habe, weil das ist natürlich eine Info, die der Videoassistent im Schiedsrichter mal zwischendrin steckt. Das ist zwar nicht sein primäres Thema, fällt. Aber wenn der Schiedsrichter rückfragt und sagt, ja, war das richtig, dann kann der Kollege, der vor dem Monitor sitzt, natürlich sagen, ja, die gelbe Karte hat gepasst. Und in dem Moment, wenn ich weiß, dass die Entscheidung stimmt, laufe ich anders durchs Spielfeld, als wenn ich mir vielleicht per se Gedanken mache, hat das jetzt gepasst, stimmt das, die zweite gelbe Karte würde gelb-rot bedeuten, wenn die erste aber falsch war oder vielleicht nur wackelig war. Das ist heute natürlich ein bisschen anders. Und ich weiß heute, dass ich zu 99% Sicherheit mit keinem gravierenden Fehler aus dem Spiel gehen. Und das ist auch früher bei uns nicht der Fall gewesen. Nicht umsonst gab es dann Medien, die dann sich das Image des Tomatenschiedsrichters bedient haben oder was weiß ich. Und dann hatte ich eine Woche lang haben dann die Kollegen die entsprechenden Bilder auf der Tageszeitung, in dieser Tageszeitung gesehen, wo sie mit Tomaten auf den Augen abgebildet waren. Das ist heute total selten. Heute kriegt es dann mal eher der Videoassistent ab, wenn er irgendwas übersieht. Aber ich glaube, dass das für mich damals als Schiedsrichter schon einen Mehrwert gehabt hätte, wenn ich auch den Videoassistenten im Hintergrund gehabt hätte.
Der Videoassistent spielt auch eine wichtige Rolle in einer brandneuen Serie, die aktuell in der ARD, in der Mediathek abrufbar ist und innerhalb der nächsten Wochen auch im linearen Fernsehen zu sehen sein wird. Die Serie heißt Unparteiisch, besteht aus 5 Teilen. Jochen, du bist einer der Protagonisten, die dort immer wieder zu sehen sind. Diese Serie begleitet deutsche Schiedsrichter über die gesamte Saison 2022-23. Matthias und Jochen, habt ihr die Serie schon sehen können?
Ich habe die Serie auch komplett gesehen, nicht als Nachtmarathon, sondern über mehrere Tage hinweg. Und ich fand die Serie auch sehr, sehr gut. Und ich bin auch von vielen Kollegen angesprochen worden, die auch zum ersten Mal so den Einblick in die Wirkungsweise von einem Schiri gesehen haben durch diese Serie. Und die sagten, die waren total überrascht und sagten, hey, wie professionell ihr euch darauf vorbereitet und was da alles dazugehört, um auf dem Level so zu performen, Respekt. Und dafür ist ein großer Aspekt dieser Dokumentation, den ich sehr wertvoll finde, ist, dass einfach mal gespiegelt wird, was alles dahinter steckt, um auf dem Niveau das so durchführen zu können.
Ja, muss ich auch sagen, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin von ganz vielen Leuten angesprochen worden, die nicht Schiedsrichter sind, also auch die mit der Schiedsrichterei auch nichts am Hut gehabt haben, auch Fußballer, aktive Fußballer noch, die eigentlich total begeistert waren, diese Einblicke mal zu bekommen. Und ich glaube, es war auch ein Grund, warum wir damals gesagt haben, als sportliche Leitung, ja, die Idee ist ganz gut und macht das mal. Man darf ja nicht verkennen, dass das keine Produktion ist, die wir als Schiedsrichtergruppe in Auftrag gegeben haben, wo wir gesagt haben als DFB jetzt, ja, wir brauchen jetzt irgendjemand, der mal irgendeinen Film für die Schiedsrichter macht, sondern es ist ja andersrum, dass Tom Häusler damals als der verantwortliche Produzent dann quasi gekommen ist, gesagt hat, er hat eine Idee, er möchte gerne die Schiedsrichter mal begleiten und er hat das dann auch relativ autark gemacht. Er hat natürlich Input bekommen, was gewisse Abläufe angeht, was die Begleitung von Spielen im Stadion angeht, die Tonelemente dann entsprechend, Videosequenzen aus dem Video Assist Center und so. Aber ich finde, gerade deswegen ist es so gelungen, weil das jemand macht, der eben von außen drauf geschaut hat und der einfach mal Leute begleitet hat. Und dadurch bekommt es so eine gewisse, ja, Unverfälschtheit und eine gewisse Wahrheit dann in dem Moment. Also es ist nicht so was, wo man versucht, ein Image zu transportieren, wo man versucht, nur positive Inhalte zu transportieren, sondern das, finde ich, bringt diese Doku auch mit sich. Es sind auch viele, ja, kritische Situationen einfach dokumentiert und auch geschaut, wie gehen denn die Leute damit um. Ich finde es total greifbar, wie verletzlich der ein oder andere dann in dieser Situation ist, dass man plötzlich realisiert, ja Mensch, das ist ja tatsächlich, das ist ein Mensch, der hinten dran steht und der ist total geknickt, weil er jetzt einfach Mist gemacht hat auf dem Feld und eine falsche Entscheidung getroffen hat und der würde alles dafür geben, wenn er diese 20 Sekunden nochmal hätte, in denen er die Entscheidung anders treffen könnte dann in dem Moment. Und das kennen wir aus unserem ärztlichen Alltag natürlich auch. Auch wir machen in unserem ärztlichen Alltag Fehler oder haben Fehler gemacht und auch da gab es Situationen, wo wir uns gewünscht hätten, wir könnten noch mal neu von vorne auf die Sachen draufschauen und ja, Schiedsrichter haben ja immer so ein Image, ja, wir laufen da so gottgleich rum und lassen nichts an Kritik an uns ran und diese Serie da einfach, finde ich, schön gezeigt, dass das eben gar nicht so ist, dass es ganz normale Menschen sind, die hinten dran gehen, die mit einem totalen Enthusiasmus und einer Akribie und Engagement dieser Tätigkeit hinten nachgehen und ja, eben dann auch getroffen sind, wenn es eben mal nicht so läuft, wie es laufen soll.
Ich habe die Serie als Fan gesehen und sie dauert insgesamt 2,5 Stunden und ich muss ehrlich sagen, die sind rumgegangen wie nichts, weil es wirklich eine spannende Fernsehdokumentation war, weil es mir als Zuschauer einfach mal einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, der vollkommen einzigartig ist. Und das ist nämlich schon auch nochmal was anderes, als eine Spielerkabine zu sehen, wo es ja einige gute Dokumentationen mittlerweile gibt. Es ist, wie du schon gesagt hast, auch wirklich unglaublich zu sehen, dass es eigentlich Hochleistungssportler sind, Schiedsrichter, die eben auch 90 Minuten oder länger sehr konzentriert agieren müssen. Von daher, das geht ja schon los mit dem Trainingslager vor dem Saisonstart. Das ist gleich in der ersten Folge zu sehen, wo der Dennis Aitekin, der ja auch ein sehr erfahrener Schiedsrichter ist, gleich sagt, dass er einen wahnsinnigen Respekt hat vor den Tests, die eben zu diesen jährlichen Leistungsprüfungen gehören. Und wo da auch schon spürbar ist, dass das schon auch eine Drucksituation ist für die Schiedsrichter, bevor die Saison eigentlich losgeht, die du, Matthias, jetzt ja auch gerade wieder hinter dich gebracht hast.
Das ist ja auch ein großer Punkt, den wir, glaube ich, schon auch im Rahmen des Podcasts ein paar Mal thematisiert haben. Dieser Leistungssportgedanke, der total verloren geht bei vielen. Viele denken immer noch, wir laufen da irgendwie mit 3 Bier im Kopf auf dem Platz und pfeifen irgendwie die Spiele. Das ist Quatsch. Ja. Stichwort Ahlenfelder, genau, ja. Und wenn Dennis sagt, er hat da riesen Respekt vor einem Test, muss man sich nochmal vergegenwärtigen, was das heißt. Ich meine, man muss mit Mitte, Ende 40 eine Leistungsprüfung ablegen, die wirklich auch körperlich fordernd ist, die auch anstrengend ist und die man nur dann schafft, wenn man sich wirklich auch akribisch darauf vorbereitet. Und nochmal ganz kurz, es ist ja wirklich so, dass Zahlen auch zeigen können, dass von den Laufwertungen und von der ganzen physischen Anforderungen die Schiris eigentlich den Spielern nicht ganz weit entfernt sind. Und das eben mit einem Altersunterschied von 12 Jahren kann man schon wirklich von einer Leistungssportler sprechen, die man da bringen muss. Und nicht nur eben physisch, sondern eben auch diese mentale, psychische Komponente da zu bestehen, das zeigt eben auch diese Doku ganz gut, dass da wirklich auch ein enormer Druck dahinter steckt, das Ganze zu bewältigen. Bundesliga-Spiel zu pfeifen, möglichst auch fehlerfrei mit dem ganzen Umfeld umgehen zu können. Und das dann auch wirklich auf dieser schönen Ebene dieser Dokumentation darzulegen, finde ich echt gelungen und prima.
Ja, und Matthias, es ist ja nicht nur so, dass wir nur knapp hinter den Spielern sind, was Laufwerte und was Sprints und so weiter angeht. Wir sind vielen Mannschaftsteilen auch sogar überlegen, was die Laufleistung angeht. Also wenn man das mit Abwehrspielern, Stürmern anschaut, wir sind vergleichbar mit Mittelfeldspielern, die natürlich sich auch, wie das für uns als Schiedsrichter halt wichtig ist, sich hin und her bewegen. Also das heißt, wenn der Angriff vorbei ist, geht für uns der nächste Angriff los. Heute sind die Spielsysteme natürlich so angelegt, dass der erste Verteidiger der Mannschaft der Stürmer vorne ist und die Stürmer sich natürlich auch in einem gewissen Rahmen mitbewegen. Aber wenn man die reinen Zahlen sich anschaut, dann braucht ihr euch als Schiedsrichter heutzutage da vor von jemandem zu verstecken. Im Gegenteil, also da könnte der eine oder andere Spieler nochmal was nachlegen, um auf dieses Niveau zu kommen. Also die Gesamtlaufleistung oder auch die Sprints, die Schnelligkeitsteile dann so zu erfüllen, wie es dann ist. Und was das Thema Doku angeht, das habt ihr beide ja jetzt eben auch schon so ein bisschen erwähnt, ist tatsächlich so, dass ich auch die eine oder andere Rückmeldung bekommen habe, die von Leuten sagen, ja, wann gibt es denn die zweite Staffel? und das hat tatsächlich so. Und dass auch Leute kommen, die sagen, ja, ich wollte mir mal den ersten Teil angucken, aber ja, mal so eben, weil du hast mir jetzt gesagt, guck das mal an, ist interessant. Ja, und dann habe ich nach dem fünften Teil ausgemacht und habe gesagt, ja, und jetzt war es das schon so. Also das fesselt schon, das zu sehen.
Das einfach, weil, ähnlich
auch, okay, ja, das stimmt. Ich kann nicht nachvollziehen, weil das einfach Einblicke ermöglicht, die so bis jetzt einfach für viele gar nicht zugänglich waren. Und ja, allein deswegen hat sich rentiert, Leute einfach da mal mit reinzuholen und mal zu demonstrieren, wie läuft das im Hintergrund eigentlich ab.
Alleine die Tatsache, dass eben die Mikrofone von den Schiedsrichtern während des Spiels offen sind und man das auch hören kann. Und was du auch sagtest mit dem Leistungssport-Aspekt, da ist Aytekin einmal zu hören beim Spiel von den Bayern, wo er wirklich keucht und sagt, Wahnsinn, der Musiala nimmt mir mit Ball 70 Meter ab. Was das eben eine Herausforderung ist und was eben da auch gut sichtbar wird, ist für mich, dass eben der Schiedsrichter im Gegensatz zum einen oder anderen Feldspieler eben 90 plus x Minuten total fokussiert sein muss, weil er nicht eine Sekunde abschalten kann.
Absolut, ja. Und wenn du dann so die Sequenzen siehst, auch wie aktiv die Assistenten mitarbeiten. Man hat ja diese Sequenz aus dem Eröffnungsspiel Frankfurt-Bayern, wo Christian Dietz und Ede Beidinger da draußen sind. Man sieht, wie die da mitarbeiten, da was für einen Stress die stehen, wie die in Vollsprint dann nochmal eine Information zum Schiedsrichter geben oder auch im Pokalenspiel bei Dani Siebert, was begleitet ist, auch da, wie aktiv da gesprochen wird und gearbeitet wird dabei. Das ist schon, ja, schon für uns ist das normal. Also wir kennen das ja nicht anders, ob wir es als Schiedsrichter unterwegs sind oder im VAC unterwegs sind oder ich jetzt in meiner Funktion, dass ich nachher nachcoache oder was schaue, aber für dich jetzt als Fan, glaube ich, sind das Einblicke, die du bis jetzt nicht kanntest irgendwie.
Absolut. Und das verdeutlicht eben auch ganz gut der Druck, unter den die Schiedsrichter stehen, in Zeiten, in denen, ich würde fast sagen, hunderte von Kameras jedes Spiel beobachten und wo jeder kleinste Fehler auch im Nachhinein nochmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden kann. Dazu äußert sich ja auch Lutz Wagner, der verantwortliche Koordinator für die Schiedsrichterausbildung, der zum einen sagt, dass Fehler natürlich klar benannt werden müssen, auch in der Öffentlichkeit, der aber auch sagt, das ist heute eine Riesenherausforderung für die Jungs, weil das Spiel eben so schnell und athletisch geworden ist und eben im Nachhinein jeder kleinste Fehler auch nochmal aufzudecken ist und im Zweifelsfall die Kritik natürlich immer auf euch Schiedsrichter geht oder auf die Videoassistenten und weniger auf die Spieler der eigenen Mannschaft.
Ja, absolut. Vielleicht gerade da, wir haben jetzt am Wochenende eine Partie erlebt, wo ein Schütze von einem Verein zwei Strafstöße innerhalb eines Spieles verschießt. Und ich habe dann im Gespräch danach gesagt, wenn ein Schiedsrichter einen vergleichbaren Fehler in einem Spiel machen würde, dann würde eine Art der Kritik, das haben wir auch erlebt, ja, in der letzten Saison auf ihn einprasseln, das wäre wahrscheinlich unvorstellbar, was passiert beim Spieler. Der Spieler wird in den Arm genommen, wird gesagt, kann jetzt mal passieren, du bist ein super Typ, du hast ihm Training angestrengt. Genau, nächste schießt du wieder und den machst du dann auch rein und so weiter und wir bauen dich wieder auf und alles super. Also das ist auch, was du eben sagst, ist dieser Druck, unter dem die Schiedsrichter stehen. Zu wissen, eigentlich dürfen sie sich nicht erlauben, irgendeinen Fehler zu machen im Spiel. Das kommt in der einen oder anderen Sequenz, wie ich finde, in diesem Beitrag, in dieser Dokumentation eben auch gut klar. Und da kann Matthias natürlich auch was dazu sagen, wie das sich auf dem Platz anfühlt, zu wissen, eigentlich wird mir kein Fehler verziehen dann in dem Moment, wenn ich jetzt hier irgendwie im Spiel irgendwie eine relevante Situation falsch beurteile.
Absolut, ja, das ist halt die große Kunst, dass man versuchen muss, Fehler wirklich zu vermeiden und die großen, wichtigen Entscheidungen ja bestmöglich richtig zu machen. Ich wollte noch was anderes ansprechen, und zwar auch zum Thema Fehler. Ich finde, dass ein wichtiger Aspekt so ein bisschen verloren gegangen ist, und zwar, dass wir eigentlich auch eine andere Fehlerkultur entwickeln sollten. Und zwar es ist einfach so, dass Fußballspiele entschieden werden, wenn Fehler passieren bei den Mannschaften. Und Jochen hat auch, glaube ich, im Rahmen dieser Dokumentation gesagt, dass eben da Menschen nicht vor den Monitoren hocken und keine Roboter. Das heißt, Fehler werden auch irgendwann passieren. Die gehören dazu, gerade weil wir eben Menschen sind. Und diese Akzeptanz dafür, dass auch Fehler passieren und die zwangsläufig passieren müssen, die kommen irgendwann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, in vielen Vereinen oder in vielen Erwartungen von Fans noch nicht ganz angekommen ist. Wir Schiris stehen zwischen zwei Perspektiven, zwischen zwei Mannschaftsperspektiven und haben immer die Schwierigkeit, zwischen beiden vermitteln zu müssen. Und wir werden es nie allen recht machen können. Und da ist ganz wichtig zu wissen, dass man auch irgendwann zwangsläufig auch Dinge falsch macht. Aber wissen auch, dass es zum Spiel dazugehört. Genau wie Spieler Fehler machen, machen Schiris auch Fehler. Und diese Gewissheit, diese Akzeptanz davon zu sagen, okay, es wird ein Fehler passieren, der aber hoffentlich auch durch den Videoschiri nicht ganz so gravierend ausfällt, vielleicht kann man die irgendwie korrigieren, ja. Dieses Wissen und auch diese Akzeptanz von dieser dritten Perspektive Schiedsrichter zwischen den beiden Parteien ist ganz, ganz wichtig.
Es gibt, glaube ich, kein anderes berufliches wie gesellschaftliches Feld, wo keine Fehler passieren. In der, ich sag mal, Raumfahrttechnologie passieren Fehler, wie bei uns im Ärzteberuf passieren Fehler. Es gibt nirgendwo was, wo es keine Fehler gibt. Und es gibt immer Potenzial, Sachen weiterzuentwickeln. Auch da wieder, jetzt sind wir ja in diesem Rahmen, wenn wir schauen, wie wir heute Krankheiten behandeln, was wir heute für Technologien einsetzen, bei der Operation oder was weiß ich. Das ist natürlich, hat sich alles weiterentwickelt. Und so entwickeln wir uns natürlich in der Schiedsrichter auch weiter, in Schiedsrichterei auch weiter. Trotzdem glaube ich, was Matthias sagt, ist total essentiell. Wir müssen einfach bewirken, dass auch Leute akzeptieren, dass einfach mal Fehler auftreten, dass wir eben nicht diese Roboter sind, die zu 100% immer alles richtig machen können. Manchmal passiert es, manchmal können wir erklären, warum es passiert. Und du hast eben Markus Lutz Wagner zitiert, der sagt, wir müssen Fehler benennen. Ja, das müssen wir. Wir müssen da in diesem Bereich vielleicht auch noch uns weiter verbessern und auch klarer sagen, wenn wir der Meinung sind, dass was falsch gelaufen ist. Ich bin der Meinung, dass wir das in den letzten Jahren besser und mehr gemacht haben. Und da ist es mir auch immer wichtig, auch gegenüber den Schiedsrichtern, auch den Videoassistenten immer zu betonen, dass es mir nicht darum geht, wer diesen Fehler macht. Weil potenziell kann den jeder machen von allen Beteiligten, sondern es geht mir dann eher nur um den Fehler an sich und zu eruieren, wo ist denn die Quelle dieses Fehlers? Was hat dazu geführt, dass jemand falsch entschieden hat? Und dann daran anzusetzen, zu sagen, okay, dann haben wir eine Erkenntnis, warum es passiert ist, und das können wir vielleicht in die ganze Gruppe mit reinspielen, zu sagen, pass mal auf, das könnte der Grund gewesen sein, warum das falsch gelaufen ist. Und wenn wir dann daraus den richtigen Schluss ziehen und sagen, das soll uns nicht mehr passieren und wir machen das, wir wenden das im Prinzip in den zukünftigen Entscheidungen quasi oder Bewertungen mit an, dann haben wir den richtigen Schritt für uns gemacht. Aber es ist eben dann die Nachbearbeitung des Fehlers und nicht die grundsätzliche Vermeidbarkeit, weil nochmal, das gibt es nirgendwo, dass man keinen Fehler hat. Kein iPhone, das ich mir heute hole, um das mal als Beispiel zu sagen, funktioniert ohne Fehler. Da hängt sich auch das Betriebssystem auf und funktioniert nicht und ich muss wieder zurückschicken. Oder, also es gibt keinen Bereich, wo keine Fehler passieren.
Die Fehler liegen natürlich in der Natur des Menschen als solchen. Trotzdem gibt es wahrscheinlich keine Berufsgruppe, die so im Fokus steht und wo Fehler so kritisch unter die Lupe genommen werden wie die Schiedsrichter. Das ist einer der intensivsten Momente in der ARD-Dokumentation mit der Schiedsrichter Stegemann nach umstrittenen Entscheidungen und der Polizeischutz kommen muss und wie dann die Polizei zu ihm nach Hause kommt, er seinen Kindern dann erklärt, die auch noch klein sind, der Papa hat gestern Probleme bei der Arbeit gehabt. Und das sind natürlich, dafür alleine lohnt es sich, glaube ich, schon diese Dokumentation anzuschauen, weil sie schon auch so weit es möglich ist, ein bisschen vermittelt, was das mit diesen Menschen macht.
Ja, und dann da das Kind noch fragt, ja Papa, nimmt die Polizei dich jetzt mit? Also das muss man sich mal vorstellen, die Situation, ja, da zu Hause sitzen, eh schon mit sich zu hadern und zu überlegen, Mensch, warum warum habe ich das falsch gemacht, was hätte ich da besser machen können? Und dann kommt diese Komponente noch mit dazu. Und ich glaube, das muss sich jeder so ein bisschen vergegenwärtigen, der dann irgendwie sich vor seinen Rechner setzt oder vor sein Handy setzt und irgendwas anonym ins Netz reinstellt und so sagen, was das im Endeffekt bewirken kann. Also nicht nur bei uns bei Schiedsrichtern, sondern auch generell, wenn es in der Schule geht, was man da manchmal so mitbekommt oder generell. Also ich finde das einfach keine Art und Weise, dass man den Menschen an sich persönlich diskreditiert, sondern man kann sich immer mit den Fehlern auseinandersetzen an sich und den kann man kritisieren. Und gerade bei uns im Schiedsrichterbereich, wir haben eine dicke Haut, wir können damit umgehen und wir sind glaube ich, mit die Sportler, die am selbstkritischsten mit ihren Leistungen umgehen und immer ein Haar in der Suppe finden, auch wenn kein anderer dieses Haar drin findet, das machen wir aber trotzdem. Aber wie gesagt, es muss immer sachlich bleiben, es muss auf der Sachebene geführt werden, die Diskussion.
Woher nimmt man die Motivation, dann trotzdem anschließend weiterzumachen?
Matthias, was kannst du sagen?
Naja, weil es einfach ein großer Reiz ist, in diesem Spannungsfeld Bundesliga zu bestehen und die Spiele zu pfeifen. Man hat auf beiden Seiten zwei Mannschaften, die wollen unbedingt gewinnen und man steckt zwischendrin und muss da vermitteln, muss versuchen, den Regeln irgendwie Geltung zu schaffen, muss sich einbringen mit Persönlichkeit, man muss die Menschen auch führen irgendwie, muss die Spieler erreichen, die noch Grenzen setzen. Also so facettenreich, wie der Fußball in den 90 Minuten für einen ist, sind, glaube ich, wenige Tätigkeiten in dieser Welt. Und deswegen ist das die Faszination dieses Jobs Schiedsrichter. Gleichwohl natürlich auch viele, viele negative Aspekte dabei sind, aber das Positive, das überwiegt bei Weitem. Und wenn man dann im Kabinengang steht und das Flutlicht ist an und man läuft raus, dann ist es der Moment, für den man eigentlich die vielen negativen Aspekte auch gerne in Kauf nimmt.
Ja, ich wollte gerade noch anfügen aus meiner Erinnerung, wer schon mal in Frankfurt oder in Hamburg im Stadion gestanden hat und dann vollbesetztes Stadion und die Fans singen hört und diese Atmosphäre aufsaugen kann da innen drin, der weiß, warum man das macht. Oder in Dortmund im Spielertunnel zu stehen, der sehr eng und sehr klein ist und da ist echt dunkel drin und da sammeln sich dann Mannschaften, da stehen dann plötzlich 30 Leute hintereinander und es ist dunkel und man hört nur so ganz entfernt rauschen, so die Fangesänge draußen. Und je mehr man sich nach draußen, nach vorne bewegt, desto lauter wird das, plötzlich wird es ganz hell, weil man aus diesem Dunkeln raustritt, dann tritt man diese 3-4 Stufen nach oben raus und dann guckt man nach links auf diese Wand von gelb-schwarzen Trikots und so weiter. Das ist das, also mit geilste Gefühl, mal ganz salopp gesagt, was ich als Mensch so erlebt habe, in Anführungsstrichen im Sportbereich, dass ich sage, also da lohnt sich jeder Ärger, den man irgendwie an anderer Stelle hat, wenn man das mal erleben darf dann in dem Moment. Also das ist schon cool. Und was ich auch immer in meinen Spielen gemerkt habe, ist, dass das Verhältnis dann auf dem Platz zu den Spielern ganz anders war als das, was nachher Medien oder Öffentlichkeit dann draus gemacht haben. Da waren Spieler dabei, die gesagt haben, ja, es war jetzt scheiße, was du da gemacht hast vorhin und es war auch falsch, aber alles okay, ich mache auch Fehler, man klatscht sich ab, man spricht ganz normal miteinander, man die kommen nachher nochmal zum kurzen Talk mit in die Schiedsrichterkabine rein. Alles das hat mir immer so viel Kraft gegeben und so viel Motivation gegeben, zu sagen, ja, die nehmen das wahr, die schätzen das auch so, wie du das machst und das ist für die auch nicht so schlimm, wenn du mal einen Fehler machst und die sind froh, dass du da bist, so nach dem Motto. Und und deswegen macht das einfach Spaß und das ist die Motivation, die man daraus zieht, so wie Matthias auch beschrieben hat.
Jochen, du hast es gerade schon angesprochen, ihr versucht natürlich so wenig Fehler wie möglich zu machen und das Ganze auch immer weiter zu verfeinern und zu verbessern. Gibt es denn derzeit technische Neuerungen bei dem Videoschiedsrichter?
Also keine, die ihr jetzt sozusagen merken würdet, eher irgendwie in diese Richtung. Wir haben natürlich versucht, immer an der Technik so ein bisschen weiter zu arbeiten, die im Hintergrund zu verfeinern, in Hinsicht oder im Hinblick darauf, dass die Videoassistenten dann bessere Bilder bekommen, dass das Bild besser wird, die Wiederholungssequenzen besser werden, die Auflösung besser werden und so solche Sachen. Also nichts, was man jetzt irgendwie nach außen hin groß wahrnehmen würde. Was ein Thema sicherlich ist, was mit dem wir uns natürlich aktuell auch beschäftigen, ist diese halbautomatisierte Abseitstechnologie, die ja bei den großen Turnieren eingesetzt wird, die im Moment bei den Italienern auch in der Liga eingesetzt wird. Auch da laufen bei uns Tests, das versuchen wir soweit auszuloten, dass wir es präsent haben. Letztendlich können wir selbst gar nicht entscheiden, ob wir das einführen wollten oder nicht als Schiedsrichter, sondern das müssen letztendlich die Vereine machen, die im Endeffekt das auch bezahlen müssen. Das ist auch ein großes Thema. Das ist keine günstige Technologie, muss man auch ehrlicherweise sagen, und das muss man dann schon abwägen, ob das was bringt oder nicht. Also das sind so die Sachen, die so im Hintergrund laufen. Also jetzt nichts, was ich jetzt ankündigen könnte für jetzt die laufende Saison, was jetzt irgendwie was ganz Neues wäre in der äußeren Betrachtung.
Das war aber auch schon ganz interessant zu sehen, alleine schon unter welchen Vielzahl von Perspektiven da auf einem Bildschirm dann gewählt werden kann, aus der eine Szene nochmal betrachtet wird. Jochen, du machst jetzt, wie gesagt, seit 5 Jahren widmest du dich hauptberuflich der Videoschiedsrichterei. Das Ganze findet in Köln statt. Erklär uns doch bitte mal, es ist sicherlich nicht jeder so, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, so tief im Geschehen drin. Warum heißt das eigentlich der Kölner Keller?
Ja, das habe ich gar nicht empfunden, diesen Namen. Der wurde uns so ein bisschen von der Boulevardpresse quasi übergedrückt. Köln deswegen, weil in Köln sitzt das Cologne Broadcasting Center. Das ist also ein großes Medienzentrum, in dem auch die ausländischen Produktionen für die Fußballspiele in Deutschland laufen. Also das heißt, wenn ausländische Kollegen, also die Engländer beispielsweise, unsere die deutschen Spiele übertragen, dann laufen die Signale der einzelnen Stadien da auf. Und damals, als man dann entschieden hat, den Videoassistenten hier einzuführen, übrigens auch eine Entscheidung, die die Vereine damals getroffen haben, nicht die Schiedsrichterei, hat man dann überlegt, wie stellt man es da? Und da diese Anbindung der Glasfasersignale dann quasi in Köln schon vorlag, wurde dann der Vorschlag gemacht, das eben in Köln auch zu verorten, um dann die Signale dort abzufangen oder dann weiterzuleiten dann zu uns. Es gab dann damals auch nicht große Auswahl an der, was die Örtlichkeit in diesem Center anging. Also das heißt, es waren dann letztendlich Kellerräume noch frei, die wir besetzen, benutzen konnten. Und was man nicht vergessen darf, eine der größten Störquellen, die wir dann haben bei unserer Arbeit, ist Lichteinfall. Der dann die Monitore spiegelt oder dann irgendein Bild verhagelt. Das kennen wir alle, wenn wir zu Hause auf dem Sofa sitzen und gucken Fernsehen und von hinten scheint die Sonne durchs Fenster, dann siehst du vorne auf dem Bildschirm natürlich auch nicht mehr das, was du eigentlich sehen willst. Und deswegen ist diese Idee, eigentlich in einem abgedunkelten Raum, also sprich im Keller, das Ganze zu machen, gar nicht so doof, weil man eben dann eben diese Lichteinfluss von außen vermeiden kann. Und selbst bei den Nationalverbänden, das Video Assist Center überirdisch angelegt haben, wie das beispielsweise bei den Spaniern der Fall ist. Es ist so, dass das fast so abgedunkelte Container sind. Die haben so ganz, ganz schmale Lichtbänder oben unter der Decke. Also da macht es keinen großen Unterschied, ob das jetzt im Keller ist oder in so einem abgedunkelten Container, sage ich mal ganz ehrlich. Und daher kommt der Name Kölner Keller. Es ist tatsächlich auch im Keller, also wenn man ins Videocenter reingeht, dann muss man tatsächlich mit dem Aufzug nach unten fahren oder auf die Treppe nach unten runtergehen, um in den Keller zu kommen. Also insofern haben wir uns dann diesen Namen aufdrücken lassen.
Matthias, du zählst gelegentlich auch zu den Kellerkindern, sprich, du bist auch als Videoschiedsrichter im Einsatz. Wie ist denn da so der Arbeitsablauf?
Naja, der Arbeitstag als Videoschiri beginnt schon relativ früh. Man nimmt dann mit dem betreffenden Schiri Kontakt auf und spricht mit dem telefonisch ab, in der Regel am Vortag des Spiels, weil ja verschiedene Schiris auch verschiedene Herangehensweisen haben möchten. Also einer ist sehr zurückhaltend, was Informationen angeht. Andere möchten natürlich alles gerne wissen und beschrieben wissen, was Jochen vorher sagte, Informationen, Rückinformationen zu bestimmten Entscheidungen. Und dann gibt es natürlich auch die Frage, wie man generell kommuniziert, ob man mehr erzählt und weniger erzählt, wie da die Verwendung von Wortlauten ist, was man haben möchte. Und das macht man alles in der Regel am Tag vor dem Spiel. Und dann ist man in der Regel ja 1,5 Stunden ungefähr vor dem Spiel im VAC, im Video Assist Center, und hat dann ja noch seinen Assistenten neben sich sitzen und seinen Operator, das heißt den technischen Verantwortlichen, der einem die Bilder zur Verfügung stellt. Und dann macht man mit denen ein relativ intensives Briefing. Das heißt, man spricht ab, was man haben möchte, welches Layout man haben möchte, welche 4 Kameras man immer vor sich haben möchte, ob man bestimmte Dinge immer in einer langsamen Abfolge haben möchte. Also man spricht natürlich ganz klar durch, für welche Fälle man wie technisch aufgestellt sein möchte. Und was man dann noch meistens macht, ist, dass man sich einfach Szenen von den vergangenen Wochenenden anschaut und die auch thematisiert und bespricht in der Gruppe, um einfach auch eine aktuelle Auslegung zu haben, um etwaige Szenen, die dann auftreten können im Spiel, was einen dann trifft, auch möglichst richtig zu machen und schnell abhandeln zu können. Das heißt, so ein Eindruck, das Videoassistent, der umfasst dann ja am Spieltag nicht nur die 90 Minuten, sondern eben auch Vorbereitung und eben auch eine Nachbereitung nach dem Spiel. Da gibt es eine Playlist von relevanten Szenen, die dann vom DFB und auch von Jochen, glaube ich, unter seiner Federführung zusammengestellt werden. Die werden dann eingeordnet und dann wird auch besprochen, okay, was ist denn gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was war am Spieltag relevant, was waren Fehlerquellen, was haben wir vielleicht verpasst, wo hätten wir noch akribischer sein können, vor allem auch in der Kommunikation. Also quasi ein Debriefing, um diesen ganzen Einsatz als Videoschiri abzurunden.
Jochen, wie hat denn der VAR die Arbeit des Schiris auf dem Platz verändert?
Was wir festgestellt haben, und das muss man ehrlicherweise auch sagen, auch die Schiedsrichter mussten sich an den Videoassistenten erstmal gewöhnen, in der Art zu pfeifen. Das war für viele schon tatsächlich eine Umstellung, die habe ich selbst nicht mehr miterlebt. Ich habe, wie gesagt, in der letzten Saison, in der ich gepfiffen habe, da war das der Videoassistent schon im Hintergrund, aber der konnte nicht mit mir kommunizieren. Der hat zwar gehört, was ich sage, aber der hat quasi im Hintergrund nur geübt und konnte keinen Input geben. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die dann im Nachgang tatsächlich live mit dem Videoassistenten gepfiffen haben, die mussten sich schon umgewöhnen. Und was wir gemerkt haben, ist, dass der ein oder andere sein grundsätzliches Talent, was ihn eigentlich erst in die Bundesliga gebracht hat, nämlich Situationen wahrzunehmen und dann zu entscheiden und mit einer sehr hohen Präzision auch richtig zu entscheiden, dass er das aufgegeben hat, weil er gedacht hat, ich habe hinten dran jemanden sitzen, der mir im Zweifelsfall ja immer sagt, ist das richtig oder falsch. Und wir haben sowohl national als auch im internationalen Bereich das Gleiche eben die Erfahrung gemacht, dass es den einen oder anderen gibt, der versucht, einfach Entscheidungen offen zu lassen, im Bewusstsein, ja, es wird mir schon irgendeiner sagen, was da richtig war. Und da haben wir jetzt im Trainingslager jetzt im Sommer, aber auch eigentlich schon in der letzten Saison, versucht auch ein bisschen gegenzusteuern, weil das Videoassistentensystem wird immer dann entlastet, wenn die Qualität des Schiedsrichters auf dem Platz hoch ist. Und du hattest vorhin das Spiel von Matthias angesprochen, nicht nur, weil er jetzt da ist, weil es einfach ein schönes Beispiel ist von in seinem Auftaktspiel jetzt zweite Liga diese Saison. Eine Vielzahl von kritischen Entscheidungen, die Matthias aber auf dem Platz alle richtig bewertet hat. Er hat eine Situation gesehen, er hat sich entschieden, strafstoß wegen Halten, was kaum einer im Stadion oder auf dem Feld auch richtig wahrgenommen hat, was aber in Bildern absolut sich so bestätigen lässt, so wie er es wahrgenommen hat. Er hat sich auf die korrekte persönliche Strafe, also sprich gelbe Karte, dann eingelassen. Er hat selbstbewusst und klar entschieden. Und er hat Entscheidungen getroffen, die alle so gepasst haben, wie sie sein sollen. Und er hat eben keine Entscheidung offen gelassen und gesagt, ja, ich mach mal lieber nichts und warte mal ab. Das schwächt den Schiedsrichter nach meiner Wahrnehmung immer in seiner Funktion. Ein Schiedsrichter wird anders, der wirkt anders. Vielleicht sieht das der Außenstehende nicht so richtig, aber wenn ich mir das anschaue, ich sehe, ob ein Schiedsrichter selbstbewusst agiert, ob der klar ist, ob er einen klaren Plan im Kopf hat, wie er gegenüber den Spielern auftritt. Ich sehe das. Oder ob es ein Schiedsrichter ist, der im Hintergrund so ein bisschen denkt, naja, nur keinen Fehler machen und ja, und ich habe den Videoassistenten noch und jetzt sag mir mal, war das jetzt gelb oder war das nicht? Man merkt den Unterschied. Und das ist ein Lernprozess bei dem einen oder anderen gewesen. Der eine kann das heutzutage schon richtig gut. Der trifft seine Entscheidung und weiß gar nicht, dass es einen Videoassistenten gibt. Und wenn er die Entscheidung getroffen hat, dann denkt er, ah, ich habe ja noch jemanden. Und wenn irgendwas tatsächlich klar falsch ist und ich kann das bildlich auch belegen, dann kriege ich den Input. Und dann gehe ich eben nicht mit dieser falschen Entscheidung raus. Und andere, die lassen vielleicht mal Entscheidungen zu sehr offen und dann gerät der Videoassistent unter Druck, weil er dann eine Entscheidung hat, wo man sagt, ja, was mache ich jetzt damit, mache ich das so oder so? Und wir wissen, dass wir haben leider im Fußball und im Schiedsrichterbereich eben nicht nur diese Schwarz-Weiß-Entscheidung, entweder richtig oder falsch. Wir haben ganz, ganz viele Entscheidungen, die dazwischen drin hängen, die auch ein bisschen damit zusammenhängen, wie ist das Spiel denn jetzt bis dahin gelaufen? Wie ist der Spielcharakter, wie wir immer wieder sagen, wenn du ein Spiel hast, wo du sehr kleinlich pfeifen musst, dann kannst du dann auch im Nachgang, wenn enge Situationen auftreten, die für ein Video aus den relevant sind, der kann nicht dann wegen jedem Kleinkrams dann plötzlich reagieren. Der muss sich schon ein bisschen der Linie des Schiedsrichters auch anpassen dann im Endeffekt. Und das ist ein Prozess gewesen, der immer noch anhält, der noch nicht abgeschlossen ist aus meiner Wahrnehmung heraus und wo wir den Eindruck haben, dass die Schiedsrichter, die das wirklich, die das selbstbewusst und aktiv machen, so wie sie es im Prinzip auch gelernt haben, dass das eigentlich so die starken Schiedsrichter sind, die auch dann die starken Leistungen abliefern und die in der Regel dann auch kein Problem mit dem Videoassistenten haben, weil der letztendlich das macht, wofür er da ist. Er begleitet im Hintergrund und achte darauf, dass wirklich kein Riesenbock passiert. Und alle anderen Sachen macht der Schiedsrichter schon auf dem Feld selbst. Also insofern ist das eigentlich auch die Philosophie, die ich so vertrete und wo ich sage, das ist eigentlich so dieses Ziel, was wir erreichen sollten. Also ist eigentlich der Ansatz in der Verbesserung der Videoassistentenarbeit gar nicht so sehr der Videoassistent an sich, sondern eher der Schiedsrichter auf dem Feld. Weil wenn der mit richtigen, selbstbewussten Entscheidungen auftritt, dann hat der da hinten dran als Videoassistent natürlich immer im Prinzip weniger zu tun.
Wir hatten das auch schon mal im Ärzteball thematisiert, Matthias, dass natürlich, was du jetzt beschrieben hast, Jürgen, dass es für den einen oder anderen verführerisch sein kann, die Verantwortung ein bisschen weiter zu reichen. Aber es ist natürlich auch gerade, wenn man solche Szenen wie jetzt in der ARD-Doku sieht, schon auch, wird das sehr gut nachzuvollziehen, was für ein gesundes Ego man auf als Schiedsrichter auf dem Platz braucht, wenn man sieht, wie die Schiedsrichter zum Teil sowohl von Spielern als auch von der Seitenlinie angegangen werden.
Diesen Punkt, den habe ich in meinem ersten Jahr in der Bundesliga gemerkt. Also die Spieler testen dich relativ klar und deutlich aus. Die machen dich oder versuchen dich unsicher zu machen. Und du musst halt auch einen Platz, den Fokus finden und zu sagen, ich gehe nur an die klaren Sachen ran und ich nehme die Sachen, die wirklich auch, von denen ich felsenfest überzeugt bin. Und dann kann keiner rankommen. Dann, weil ich, wenn ich sicher bin, dann habe ich eine gute Argumentation und auch ein gutes Auftreten zu sagen, hey, ich bin sicher, das war klar für mich. Und wenn ich aber anfange, mich irgendwo in kleinteiligen Szenen zu verstricken, wenn ich anfange, an die grauen Szenen ranzugehen, dann haben die Spieler irgendwann die Chance zu sagen, das war das vielleicht eine 50-50-Szene, wo du dran gegangen bist, das war ein Szenen-Graubereich, alles für die Gegner, und dann wirst du irgendwann unsicher. Deswegen ist meine Marschroute immer als Schiri gewesen, fokussiert an die klaren Sachen ranzugehen, die unklaren Sachen wegzulassen. Dann hast du auch eine ganz gute Grundlage, die Kritik von Spielern oder den Test von Spielern wirklich auch abzuweisen und sagen, hey, ich bin sicher in dem, was ich mache. Und Spieler versuchen immer, einen Schiri zu verunsichern. Ich glaube, was Jochen vorher beschrieben hatte, wenn Spieler merken, dass ein Schiri unsicher ist, dass ein Schiri sich Zeit lässt, dass ein Schiri verzögert in seiner Entscheidung, dann haben sie dich irgendwann so weit, dass du dich von ihnen noch treiben lässt. Deswegen, was ich auch noch vorher sagte, am besten ist, wenn du wirklich auf deine ganze Erfahrung, auf deine Intuition verlässt, an die klaren Sachen rangehst und dann auch wirklich klare Entscheidungen triffst, sauber abarbeitest und nicht irgendwie anfängst, ja, ins Off zu hören, zu überlegen, oh, haben wir da vielleicht Bilder, die mich da in Richtung bringen, sondern einfach deine Wahrnehmung, deine klare Wahrnehmung, die sich über Jahre entwickelt hat, umzusetzen und daran fest, also nicht irgendwo im Off zu verschwinden.
Das andere, Markus, was du noch sicherlich meintest, ist eben auch der Druck, der von außen entsteht auf die Schiedsrichter rauf. Also wir haben ja jetzt auch ein Thema, was so unsportliches Verhalten von Teamoffiziellen angeht, also sprich das Verhalten auf den Bänken draußen. Großes Thema, was auch vor allen Dingen jetzt auch international mit so einer, ja, die formulieren es da, mit so einer Null-Zero-Tolerance-Linie verfolgt werden soll. Unter anderem auch, wir haben es in dem Euroleague-Endspiel gesehen mit dem Kollegen aus England, der eigentlich in extrem schwieriges Spiel, also eines der schwierigsten Spiele, das ich in den letzten Jahren gesehen habe, wirklich super geleitet hat, also aus Schiedsrichtersicht super geleitet hat und der durch eine Inszenierung des unterlegenen Trainers im Endeffekt dann in eine Ecke getrieben wird, die dazu führt, dass er mit seiner Familie, mit seinem Kind, mit seiner Frau dann am Flughafen mit Stühlen beworfen wird, übelst beleidigt wird und so Sachen, dass dann auch die UEFA gesagt hat, jetzt ist eine Grenze auch irgendwann erreicht, wo wir da absolut dagegen steuern wollen. Howard Webb in England hat kürzlich erst ein Interview gegeben, indem er gesagt hat, wir wollen das so nicht mehr haben. Wir, auch du als Fan sicherlich, wir beklagen uns drüber, das unsportliche Verhalten, reklamieren von Spielern, Ball nicht liegen lassen nach Entscheidung, Respekt gegenüber Schiedsrichterentscheidung generell, dass das hier einfach bei uns nicht da ist. Und dann sagen wir immer wieder, ich kann mich erinnern, Handball-WM, die letzte oder war es die EM, ich weiß gar nicht mehr genau, haben alle gesagt, oh, super, alle Fußballer auch, Mensch, wie toll läuft das bei denen ab, wenn den Ball jetzt aufnehmen, nachdem gepfiffen worden ist, dann kriegen die 2 Minuten. Ja klar, man reglementiert es dann da letztendlich. Wenn wir das machen in der Bundesliga und Matthias geht hin und gibt dem ersten Spieler, wegen weil er den Ball jetzt nicht sofort ruhen lässt, eine gelbe Karte und hat dann im Spiel 3 gelb-rote Karten im Endeffekt, dann gibt es wieder einen riesen Aufschrei und alle die vorher gesagt haben, wie toll ist das denn und funktioniert in anderen Sportarten, die fangen dann an, wieder massiv zu kritisieren. passieren, wenn wir dann Vereinbarungen finden zwischen allen und sagen, wir wollen das nicht, wir wollen einen sauberen Sport haben, wir wollen, dass die Leute sich, die Fußballer sich auf das Fußballspielen konzentrieren und nicht ständig Schiedsrichter testen und prüfen und von draußen Druck reinbringen, weil irgendwie eine eigene Entscheidung dann überspielt werden soll, Fehlentscheidung vielleicht. Ich glaube, dass wir dem ganzen Sport Fußball damit einen großen Gefallen tun würden, wenn wir das umsetzen würden.
Ich glaube, auch ein Aspekt, der wird auch aufgenommen, wenn man auf die Regeländerungen schaut, dass man versucht, die Nettospielzeit hochzuhalten. Dass gerade, wenn Aktionen von Spielern oder von Vereinen in die Richtung gehen, Spiel zu verzögern, Unsportlichkeiten zu provozieren, um den Spielausgang zu verändern, dass da einfach konsequent gegen vorgegangen wird, um solche Sachen nachzuspielen. Und ich glaube, dass da auch mittlerweile so ein Umdenken eintritt bei Verantwortlichen, dass sie merken, hey, deshalb kann das mit sowieso gnadenlos nachgespielt. Ich meine, wir hatten bei der Frauen-WM jetzt, da waren Nachspielzeiten von über 10 Minuten eher die Regel als die Ausnahme. Ich kann mich erinnern, da waren es, glaube ich, bei einem Spiel waren es 14, da waren 17 Minuten, die wurden einfach nachgespielt. Und für alle klar, das ist die Zeit, die einfach verloren gegangen wurde durch natürliche Sachen, die dazugehören, also durch Auswechslungen, durch Torerzielungen, aber eben auch durch Unsportlichkeiten. Und das ist ein Punkt, den finde ich da interessant und auch spannend, weil ich finde, dass das auch langsam erkannt wird und anerkannt wird und dass das zumindest meine Erfahrung so ein bisschen nachlässt, weil die Spieler merken, hey, es hat keinen Sinn, wenn ich hier den Ball 7-mal ins Ausschlage, der Schiri spielt es gnadenlos nach. Aber da müssen wir auch uns alle intern committen zu sagen, hey, wir bleiben dran und lassen nicht locker und schauen, dass wir das einfach umsetzen.
Ist das die Zukunft auch in der Bundesliga? Also wir hatten das jetzt ja zuletzt bei der Frauenweltmeisterschaft gesehen, dass da zum Teil 10 Minuten und mehr nachgespielt wurde. Die Premier League hat angekündigt, dass sie das auch in dieser Saison umsetzen wollen. Müssen wir uns perspektivisch daran gewöhnen, dass ein Fußballspiel mindestens 110 Minuten dauert?
Ich glaube 110 Minuten nicht, aber wir werden eben nicht mehr nur 3 oder 4 Minuten haben, wie es in den Jahren davor war, sondern einfach, es wird normal sein, dass wir 6, 7, vielleicht 8 Minuten Nachspielzeit haben, ja, pro Spiel. Und das finde ich auch gut so.
Und dann auf den erzieherischen Effekt hoffen.
Ja, und ich glaube, der wird auch einsetzen. Wenn Spieler merken, oder wenn ein Torwart den Ball, einen Abstoß verzögert über 6, 7 Mal und dann gehen statt 3 Minuten, gehen einfach mal so 7 Minuten hoch. Da sagen alle, oh, 7 Minuten, ganz schön viel. Ja, vielleicht hat es doch damit zu tun, dass die Mannschaft einfach kontinuierlich auf Zeit gespielt hat und dann wird es irgendwann nachlassen, ja.
Um das Thema Videoschiedsrichter abzuschließen, weil wir sind, die Zeit ist schon fortgeschritten. Es wird ja immer wieder so ein bisschen von den Fans und auch von den Medien mangelnde Transparenz beklagt. Jetzt hat bei der Frauen-WM haben die Schiedsrichterinnen ihre Entscheidung per Stadionmikrofon nicht begründet, aber zumindest kommuniziert. Begründet wäre wahrscheinlich dann der nächste Schritt. Und Urs Meier hat unlängst erneut gefordert, die Szenen auch auf den Video-Walls oder auf den Bildschirmen in den Stadien zu zeigen, damit die Fans da mit ins Boot genommen werden. Ist das eine realistische Möglichkeit oder gibt es Gründe, die dagegen sprechen?
Grundsätzlich spricht da gar nichts dagegen. Ich persönlich bin ein Verfechter davon, die Bilder auf die Videoleinwand zu bekommen. Ich sehe es überhaupt nicht ein, warum der Fan im Stadion nicht dieselbe Information kriegen sollte, wie der Fan, der zu Hause vom Fernsehen sitzt und Sky oder The Zone schaut. Der bekommt in dem Moment, wo der Schiedsrichter rausläuft zum Review, kriegt er die Bilder gezeigt, die der Schiedsrichter sich anschaut. Warum soll ich das dem Fan im Stadion nicht zugänglich machen? Allerdings muss man unterscheiden, dass wir bei der FIFA-Frauenweltmeisterschaft natürlich einen Wettbewerb haben, der von der FIFA organisiert und auch entsprechend kontrolliert wird auf allen Ebenen. Also sprich, die FIFA hat die Hoheit über die Stadien. Das heißt, die können entscheiden, was machen sie in diesen Stadien. Lassen sie den Schiedsrichterinnen in dem Fall verkünden, ja oder nein? Bringen sie die Bilder oben auf die Leinwand, ja oder nein? Bei uns ist es so, dass wir lediglich die Sequenzen anbieten können, so wie wir sie dann den übertragenden Medien zur Verfügung stellen. So können wir problemlos die gleiche Videosequenz an die Stadien weiterleiten. Die Stadienbetreiber, also sprich die Vereine, wären dann aber in der Verantwortung zu entscheiden, bringe ich dieses Bild dann oben auf meinen Stadionwürfel, ja oder nein. Da haben wir also als DFB oder jetzt als auch Schiedsrichter GmbH letztendlich keinen Einfluss drauf. Ich würde es mir wünschen, ich glaube, dass es hilfreich wäre. Man kann sicherlich nicht jeden dann damit mitnehmen, aber man hätte zumindest die Möglichkeit, die Schiedsrichter, die Zuschauer im Stadion bildlich über den Prozess bis zu der Entscheidung des Schiedsrichters mitzunehmen oder zu informieren. Was die Verkündung von Entscheidungen angeht, habe ich das jetzt natürlich in Australien, Neuseeland auch aktiv verfolgt und geschaut, wie wirkt das, wie ist das. Ich glaube, dass das einmal in so einem Turnierwettbewerb, wenn Paraguay gegen Australien spielt, ganz salopp gesagt, dass wir das natürlich aus der Ferne relativ entspannt anschauen. Wir haben in Deutschland ein relativ negatives Image, was den Videoassistenten angeht. Ich kann mich aber auch nicht nur das, aber auch sonst was Einspielen von nicht dem Fußball zugehörigen Situationen angeht. Also ich ziele jetzt ab auf den Auftritt von Helene Fischer damals beim Pokalendspiel. Das war eine Idee, die der DFB ja hatte, um einfach zu sagen, ja, wir machen da vielleicht ein bisschen Show drumherum neben dem Fußballspiel, um Leute zu unterhalten im Stadion. Das ist ein Superstar in Deutschland, den man Leuten einfach dann anbieten will. Man kriegt nicht viel Gelegenheit, die da mal reinzuholen. Was war das Ergebnis? Das Dreiviertel vom Stadion hat gebuht und ich sehe die Gefahr, dass wenn der Schiedsrichter bei uns, wenn Matthias sich hinstellen würde und würde jetzt irgendwas verkünden wollen, dass genauso auch bei uns Dreiviertel des Stadions buhen würden und gar nicht zuhören würden, was da wäre. Inhaltlich bei der Frauen-WM ist ja nichts anderes gemacht worden, als den Zuschauern im Stadion trotzdem noch im Dunkeln zu lassen in diesem Prozess bis zur Entscheidung. Das heißt, die Schiedsrichterin ist trotzdem rausgelaufen, hat sich da ihre Bilder angeguckt, kam irgendwann zurück und hat gesagt, nach On-Field-Review liegt ein strafbares Handspiel vor, die Entscheidung ist Strafstoß. In dem Moment weiß ich halt nicht so sehr, ob dich das als Fan im Stadion so viel weiterbringen würde, als wenn man jetzt beispielsweise einblenden würde, ja, Entscheidung ist jetzt Strafstoß oder so irgendwas. Ich verschließe mich diesem Thema nicht. Also ich denke, vielleicht ist es ein Versuch wert, dass man es einfach mal probieren sollte. Warum nicht? Ich glaube, dass die Schiedsrichter bei uns in der Lage sind, das auch durchzuführen, dass sie das auch machen können. Natürlich müssen wir das ein bisschen trainieren und müssen ein bisschen schauen, welches Wording verwendet man dafür, wie laufen diese technischen Prozesse ab, bis man sich dann da einwählen kann in dieses Funknetz. Kann man durchaus machen, aber ich glaube, dass der größere Benefit eben über den Transport der Bilder erreicht werden könnte.
Da nochmal ganz kurz von mir die Aussage. Es ist nicht der DFB, der da blockiert, sondern es sind die Vereine, die eben nicht ihre Leinwände dafür unisono zur Verfügung stellen. Ich halte es auch für einen großen Mehrwert, über die Bilder zeigen könnte, einfach um die Fans im Stadion einfach zu informieren. Aber wie gesagt, es ist ein großes Anliegen und ein großer Vorteil, wenn wir das machen könnten. Aber wie gesagt, es ist nicht möglich, weil eben da Vereine momentan noch blockieren.
Stichpunkt Vereine. In der vergangenen Woche hat die Bundesliga begonnen, ist in die neue Saison gestartet. Da ist im Vorfeld immer wieder ein Begriff gefallen, den ich unbedingt heute im Podcast noch unterbringen will. Das ist die Verzwergung der Bundesliga. Ich liebe diesen Begriff als solchen, weil Verzwergung hat schon was Schönes. Hintergrund der ganzen Diskussion ist, dass in der deutschen Eliteklasse in dieser Saison 9 Clubs spielen, die einen Besucherschnitt von unter 30.000 haben. Das ist immerhin die Hälfte aller Bundesligisten, Erstbundesligisten. Wenn Mannschaften wie die TSG Hoffenheim anreisen, ist der Auswärtsfanblock in aller Regel nicht ausverkauft. Dazu kommt die mediale Reichweite von Clubs wie Heidenheim, Darmstadt, Wolfsburg oder auch Hoffenheim recht gering ist, gerade wenn man eben so diese magische Form und magische Wort Auslandsvermarktung herbeizieht. Was ich besonders interessant fand, war, dass bereits in der vergangenen Saison 6 Zweitligisten einen höheren Zuschauerschnitt hatten als 7 Bundesligisten. Und Zweitligisten kommen jetzt eben noch Hertha BSC und Schalke 04 dazu. Das wird sich also eher noch steigern. Besteht die Gefahr, dass die Bundesliga da ins Abseits gerät, oder ist es, spricht es gerade für das Ligasystem, dass wie der Präsident von Heidenheim, Holger Sandwald, gesagt hat, dass die Liga atmet und immer wieder Platz für Neues entsteht?
Also ich finde natürlich finde ich es toll, wenn ein Stadion ausverkauft ist und wenn da wirklich Kulisse da ist und die Fans beben und das mitverfolgen, aber auf der anderen Seite finde ich auch spannend, wenn kleine Vereine wie zum Beispiel Heidenheim mit ganz seriöser, akribischer Arbeit über Jahre hinweg was aufbauen, dass dann auch die Bundesliga durchlässig genug ist, für solche Vereine nach oben zu kommen. Total spannend. Oder auch Darmstadt, ja. Ich möchte auch nicht, dass die Bundesliga so eine abgeschirmte Elite-Liga ist, wie zum Beispiel in der Premier League. Ich glaube, in der Premier League, die ersten 7 Plätze, die sind eigentlich schon vor der Saison ausgemacht. Da hat man kein Verein die Chance, irgendwo reinzukommen. Und deswegen ist eigentlich ein Punkt, der, finde ich, eher für die Bundesliga spricht, dass da auch eine gewisse Durchlässigkeit besteht, auch für kleinere Vereine nach oben zu kommen.
Matthias, da muss ich natürlich ein bisschen korrigieren. In der Premier League haben schon Vereine eine Chance, da reinzukommen, wenn sie einen neuen Eigentümer aus Saudi-Arabien haben, der ein paar hundert Millionen reinsteckt. Also Newcastle wird da jetzt schon mitmischen.
Ja, ich befürchte, die stecken da gar nicht mehr so viel rein. Die bauen jetzt ihre eigene Liga auf. Also am Bittern die wahrscheinlich in England jetzt schon, wo sie ihre Gelder herkriegen. Ja.
Dazu könnten wir eine eigene Podcast-Folge
absolut
machen.
Das machst du gerade eigentlich spannend, dass kleine Vereine wirklich die Chance haben, Bundesliga zu spielen. Ich meine, Heidenheim, wer schon mal da war, diese kleine Stadt da auf der Schwäbischen Alb, total idyllisch gelegen, muss auf den Berg hochfahren, eine kleine Stadt. Ich meine, ich war da als Schiri noch in der Oberliga Baden-Württemberg vor ein paar Jahren. Und dass sie es schaffen, mit wirklich einer grundsoliden Arbeit in die Bundesliga zu kommen, ist eigentlich eher eine totale tolle Geschichte als ein Makel der Bundesliga.
Und muss man so ehrlich sagen, zum Teil auch eine Ohrfeige für die Verantwortlichen von Vereinen, die mit 10- und 20-fachen Budgetmitteln arbeiten und nicht die Hälfte des sportlichen Erfolges finden. Davon verlange ich jetzt, für die Aussage verlange ich jetzt von euch keinen Kommentar, dass wir einfach mal so im Raum stehen.
Nein, absolut, ist ja genauso die andere Seite dieser Medaille. Wenn das kleine Vereine auch mit einem kleinen Budget schaffen, da hochzukommen, ist doch toll, ja. Und auf der Gegenseite, dass eben Geld eben nicht alles macht und du mit Geld eben nicht alles erreichen oder erkaufen kannst, finde ich total spannend, gerade auch im Hintergrund mit Saudi-Arabien.
Absolut. Und nur, man kann natürlich auch die Kehrseite verstehen, dass übertragende Fernsehsender sagen, bei HSV Schalke gucken wir halt mehr Zuschauer zu als bei, bleiben wir bei den beiden jetzt bei Heidenheim gegen Darmstadt.
Klar, das liegt auch in der Natur der Sache, dass manche Vereine einfach aufgrund der Historie mehr Fans haben. Das wird auch mal so sein. Und dass dann man die Fernsehgelder umlegt nach Zuschauerinteresse, finde ich auch legitim eigentlich, ja. Aber dass solche Vereine a priori, wie soll ich sagen, nicht in der Bundesliga spielen sollten, ja, finde ich falsch.
Ja. Jochen, zum Abschluss, wir sind immer noch beim Ärzteball. Du hast lange als Allgemeinmediziner praktiziert. Hast du denn dein Stethoskop noch?
Ja, natürlich. Sowohl das normale Erwachsenen- als auch das Kinderstethoskop, natürlich.
Und spielt die Medizin in deinem Leben noch eine Rolle?
Ja, eine untergeordnete, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe natürlich noch Kontakt mit Freunden, mit Bekannten natürlich, die mich immer mal wieder fragen oder um Rat bitten. Man hat ganz viele im Bekanntenkreis mal medizinische Probleme, die dann Anlass geben, dass man wieder diskutiert. Ich habe einen relativ großen Freundeskreis von Kollegen aus verschiedenen Fachrichtungen, die man immer mal wieder trifft, mit denen man natürlich auch jetzt immer mal wieder diskutiert, aber jetzt so persönlich in meinem Alltag eher eine untergeordnete Rolle.
Was war denn die Hauptmotivation für dich zu sagen, ich tausche den Arztkittel gegen den Monitor?
Ja, das war eigentlich eine ganz pragmatische Sache. Also ich hab damals in der Gemeinschaftspraxis gearbeitet mit noch zwei Kollegen und dann ist einer der Kollegen in Ruhestand gegangen. Der andere Kollege hat sich dann etwas verändern wollen, inhaltlich verändern wollen. Dann stand ich erstmal dann allein da und habe dann auch versucht, die hausärztliche Praxis, die wir vorher zu dritt gemacht haben, dann auch alleine fortzuführen. Dann habe ich allerdings recht schnell gemerkt, dass ich da an meine persönlichen Grenzen komme und den Anspruch an die Arbeit und auch an die Qualität, die ich da abliefern möchte, eben auch nicht mehr ohne weiteres halten konnte. Also sprich, es musste dann alles schnell gehen. Du hast natürlich eine große Menge an Patienten, die du versorgen musst und du weißt halt, das baut sich da auch einen Druck auf, um auch Leute adäquat versorgen zu können und nicht eben 3-4 Stunden warten zu lassen und solche Geschichten. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich diesem Anspruch, den ich selbst an meiner Arbeit habe, im allgemeinmedizinischen, hausärztlichen Bereich nicht mehr gerecht werden kann. Und das war so gerade diese Phase, als ich dann angesprochen wurde, ob ich mir denn vorstellen könnte, da diese Tätigkeit im Schiedsrichterbereich zu übernehmen. Es waren lange Gespräche, die ich dann auch geführt habe mit meiner Frau, aber auch mit meinem Vater, der in dieser Praxis mit mir drin war, mit dem ich auch zwei Jahre zusammenarbeiten könnte, eine der schönsten Zeiten, die ich hatte. Es gibt ja dann viele Leute, die sagen, ja, mit dem Vater in Generationen gibt es immer Konflikte, aber es war echt eine coole Zeit, weil mein Vater so vom Typ her einer ist, der mich hat machen lassen einfach, so als jungen Kollegen, der da frisch aus der Uni kam, vollgepackt mit Ideen, mit wissenschaftlichen Infos, und er als alter Praktiker, der eben wusste, wie es funktioniert, sage ich mal, in dieser Tätigkeit, hat gesagt, lass den mal machen. Er aber immer signalisiert hat, die Tür steht auf, wenn du irgendeine Frage hast, komm zu mir in mein Sprechzimmer und dann kannst du jederzeit fragen und so. Also es war schon eine ganz coole Zeit, und es waren im Nachgang dann auch so Gespräche, die ich dann mit ihm geführt habe, wie er das so sieht und was er dazu meint. Und ja, er hat mir dann im Endeffekt auch so ein bisschen den Impuls gegeben zu sagen, folg da so ein bisschen auch so deinem Herz und schau, was du da machst. Und ich habe nichts davon, wenn du in 5 Jahren umfällst und nicht mehr kannst und irgendwie dich da kaputt gearbeitet hast. Und ich bin froh, wenn ich dich glücklich sehe, so nach dem Motto. Und das hat dann in Verbindung mit dem Zuspruch, den ich auch von meiner Frau erfahren habe, zu sagen, ja, wenn du das Gefühl hast, mach das dann oder du willst es machen, dann mach das, dann diese Entscheidung damals getroffen.
Nach 5 Jahren Video Assist Center, kannst du da sagen, welcher Job anstrengender ist?
Ach, das ist, also anstrengend ist, glaube ich, tatsächlich der Job jetzt im Video im Center. Das Anstrengende in der Praxis habe ich nicht so empfunden. Ich habe es als Privileg empfunden, mich um die Menschen zu kümmern zu können, dass ich dieses Vertrauen bekommen habe von den Patienten, die gekommen sind, gesagt haben, ich gebe mich jetzt sozusagen in deine Hand und ich vertraue dir, dass du mir hilfst, durch diese vielleicht schwierige Phase, meine gesundheitliche Phase durchzukommen oder mein Problem irgendwie zu bewerkstelligen, dass ich so ein bisschen habe. Das habe ich immer als sehr großes Privileg und sehr großes Vertrauen empfunden, das mir entgegengebracht worden ist, und habe das total gern gemacht. Das ist auch eine der Sachen, die ich, wenn ich jetzt gefragt werde, auch vermisse. Also diese Arbeit mit den Menschen und dieses für Menschen da zu sein. Und dieses Hausärztliche ist auch was ich gut kann, glaube ich, und was auch mir und meiner Persönlichkeit nahe kommt, mich um Menschen zu kümmern, mich auf Menschen einzulassen. Hausärztlich heißt auch natürlich Hausbesuche zu fahren, in die Sozialstruktur der Familien reinzukommen, zu sehen, was läuft da im Hintergrund. Also ganz viele auch spannende Einblicke, die mir da gewährt worden sind. Das habe ich nie so als anstrengend empfunden. Es gab anstrengende Tage, sicherlich, wenn viel los war, aber die Arbeit an sich ist, glaube ich, mit meinen neuen Patienten, in Anführungsstrichen, die ich im Keller sitzen habe, die ist anstrengend.
Jetzt muss ich das fragen, wen meinst du als Meister, die Videospiele oder meinst du die Spiele? Oder?
Du, ich habe es gerade wieder vergessen, ich weiß.
Ich glaube, das ist eine wunderschöne Frage, die wir so im Raum stehen lassen können zum Abschluss unserer heutigen Folge. Jochen und Matthias, ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der erste Ball für heute. Wir hoffen, dass wir in der Länderspielpause im Mitte Oktober mit der nächsten Folge online sein werden. Gast ist dann hoffentlich der Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich, heißt er. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Bis bald.
Das war der Ärzteball, der Fußball-Podcast für Ärzte. Weitere spannende Podcast-Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.